Hallo, Herr Erhardt.
Hallo.
Herr Erhardt, seit der Annexion der Krim und Russlands Kampf in der Ostukraine wächst die Angst bei unseren Nachbarn in Osteuropa. Eine Folge ist jetzt, dass sich viele Menschen in Polen in Bürgerwehren engagieren. Die sind schwer bewaffnet und rüsten sich eben für den Ernstfall. Und der polnische Verteidigungsminister will solche Einheiten jetzt ins Militär integrieren. Was sind das denn genau für paramilitärische Gruppen?
Das sind Gruppierungen aus Bürgerinnen und Bürgern, die der Meinung sind, sie müssen sich sozusagen militärisch organisieren, um im Falle eines Falles wehrfähig zu sein gegen eine Subversion, gegen eine Unterwanderung oder militärische Aggression seitens Russlands. Das ist ein Bedrohungsszenario, das natürlich aus den Erfahrungen der Ereignisse in der Ukraine fußt und ja nicht nur in Polen vorhanden ist, sondern auch in den baltischen Staaten.
Aktuell soll diese Truppe eben eine Antwort sein auf die von Russland ausgehende sogenannte Gefahr eines hybriden Krieges, also ein Einsickern auf polnisches Territorium. Wie faktisch berechtigt ist denn diese Angst?
Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, denn es ist gar nicht genau so klar, was ein hybrider Krieg ist. Da wird immer vielerlei aufgezählt. Mir macht es den Eindruck, dass Polen, dass hier seine Armee auch professionalisiert hat in den letzten Jahren, jetzt einen Schritt zurück macht, aber nicht wieder zur Wehrpflicht, sondern mit diesen freiwilligen Verbänden sozusagen einen Zwischenschritt unternimmt, um vielleicht auch aus innenpolitischen Gründen eine bessere Wehrfähigkeit, aber auch vielleicht eine gewisse Militarisierung der Gesellschaft auszulösen.
Ist da nicht eigentlich auch das Risiko groß, dass es sich um politisch radikale Gruppen, Bürger handelt, die man im Zweifel gar nicht kontrollieren kann?
Ja, es wird entscheidend sein, wie diese Einheiten integriert werden, ob sie wirklich Teil der Armee werden als Zivilisten. Wir dürfen nicht vergessen, es gab ja zur Zeit des Kalten Krieges schon ähnliche Konstrukte. Die Schweiz hat immer stark auf Bürgerwehren rekurriert. In Deutschland hatten wir Heimatschutzverbände, die waren aber in der Bundeswehr integriert, das waren Wehrpflichtige. Aber die letzten 15 Jahre haben wir eine Tendenz erlebt hin zu Berufsarmeen und Freiwilligenarmeen, die als Profis sozusagen in den Streitkräften Dienst tun. Dieser Versuch jetzt über paramilitärische Einheiten zusätzliche Kampfkraft aufzubauen, ist einerseits verständlich, aber andererseits löst bei mir ein gewisses Kopfschütteln aus. Denn es besteht durchaus die Gefahr, dass eine solche Entwicklung auch zu einer gewissen Militarisierung der Gesellschaft beiträgt.
Jetzt gehört der Verteidigungsminister der rechtskonservativen PiS-Partei an, die für ihren nationalistischen Kurs ja auch heftig kritisiert wird. Und genau diese Regierung setzt sich jetzt eben für diese Bürgerwehren ein. Besteht denn das Risiko, dass man die Milizen auch gegen Gegner im Inland einsetzen könnte?
Das hängt letztlich von der politischen und organisatorischen Kontrolle dieser Kräfte ab. Wie das genau organisiert wird, ist ja noch nicht festgelegt. Das Risiko würde ich auf keinen Fall ausschließen, je nachdem, wie die Stimmungslage sich weiterentwickelt. Und wichtig wird es sein, diese Kräfte entsprechend auch zu trainieren und auszubilden. Und eben zu einer Ausbildung gehört eben auch zu disziplinieren, dass eben nur das gemacht wird, was befohlen wird. Und da wird es interessant sein zu schauen, wie das ganz konkret ausformuliert wird.
Das Ganze könnte man ja auch in dem Kontext sehen, dass Polen kritisiert, dass die NATO nicht genug tun würde für den Schutz Polens. So sieht man das dort. Polen wünscht sich eigentlich eine stärkere und auch eine dauerhafte Präsenz der NATO-Partner im Land. Kann denn jetzt so eine paramilitärische Truppe das empfundene Sicherheitsproblem an der Grenze lösen?
Vielleicht auf der Ebene der Wahrnehmung, also des Empfindens, wie Sie zu Recht gesagt haben. Objektiv glaube ich, dass der Beitrag einer solchen paramilitärischen Einheit eher gering einzuschätzen ist. Sie haben recht, Polen hätte viel mehr NATO-Truppen im Lande stationiert. Aber aus wohlerwogenen politischen Gründen wird das nicht gemacht. Polen hätte gerne noch viel mehr Soldaten gehabt. Aber das hätte natürlich wiederum eine entsprechende Reaktion aus Moskau ausgelöst. Und insofern hat man sich in der NATO dazu entschlossen, den Polen etwas entgegenzukommen, aber nicht mit Divisionsstärken, wie die Polen das gerne gehabt hätten.
Wie eng ist denn diese Zwickmühle, in der die NATO da steckt? Einerseits das Schutzbedürfnis seiner osteuropäischen Mitgliedstaaten erfüllen zu wollen und zum anderen aber das Verhältnis zu Russland nicht zu sehr zuzuspitzen.
Naja, es ist in der Tat eine Gratwanderung. Man will Russland nicht ganz verprellen, weil man weiß, dass auf die Dauer Sicherheit in Europa nur mit Russland möglich ist. Andererseits ist aber Moskau ein sehr schwieriger Partner. Das haben wir gerade in der Ukraine gesehen. Die Krim ist annektiert worden. Und es gibt immer wieder kleine Machtspiele, sage ich mal, zwischen russischen Fliegern zum Beispiel und NATO-Einheiten in der Ostsee. Und das ist alles, trägt alles nicht zur Stabilität bei natürlich. Und da ist es zumindest das deutsche Interesse, dass man zwar auf der einen Seite klar Flagge zeigt, aber auf der anderen Seite nicht zu weit geht. Denn das Szenario einer militärischen russischen Aggression liegt ja zurzeit absolut nicht vor. Und dass das vielleicht eines Tages mal passieren könnte, eben in Form eines hybriden Vorgehens, kann natürlich keiner ausschließen, aber liegt gewiss nicht aus heutiger Sicht im russischen Interesse.
Jetzt interpretiert Russland ein verstärktes Engagement in Polen wiederum selbst als Bedrohung, als ob die NATO Russland auf die Pelle rückt. Ist das nicht auch nachvollziehbar?
Naja, das ist ja genau das Problem. Jede Seite fühlt sich im Recht. Wir sagen, die Russen führen einen hybriden Krieg in der Ukraine. Die Russen sagen, wir führen einen hybriden Krieg gegen Russland und setzen das schon bei den ersten Unterstützungsmaßnahmen in der Ukraine von vor vielen Jahren an. Das, was jetzt alles als eine Linie interpretiert wird. Die Erweiterung der NATO ist Teil dieses Prozesses laut russischer Darstellung. Und insofern sieht es zurzeit so aus, dass beide Parteien ein wenig aneinander vorbeireden. Und das durchaus bewusst, zumindest auf russischer Seite, weil das Ganze natürlich auch ein Bedrohungsszenario aufrechterhält, was wiederum gut ist, um die einige Bevölkerung hinter sich zu scharen.
Anfang Juli findet der nächste NATO-Gipfel statt, ausgerechnet in Warschau dann auch. Welche Entscheidungen sind da zu erwarten?
Es ist zu erwarten, dass beschlossen wird, dass in allen drei baltischen Staaten jeweils ein verstärktes Bataillon im Rahmen eines Rahmenkontingents stationiert wird, und zwar dauerhaft, aber auf rotierender Basis. Auch in Polen. In Polen wird noch ein zusätzliches amerikanisches Bataillon stationiert werden, sodass insgesamt die NATO verdeutlicht, wir sind bereit, hier Flagge zu zeigen, auch permanent, obwohl wir die einzelnen Teilkontingente rotieren lassen. Russland beklagt sich jetzt schon, dass das gegen Abkommen verstoßen würde, was nicht stimmt. Und die Kampfstärke dieser Einheiten ist ja relativ gering. Es handelt sich jeweils um einige 100 bis 1000 Leute, und das sind ja keine großen Verbände, wie man das zu Zeiten des Ost-West-Konflikts noch hatte.
Polen will seine Grenzen mit paramilitärischen Bürgerwehren vor Russland schützen. Wie dieser Schritt zu bewerten ist, darüber habe ich mit dem Friedensforscher Hans-Georg Erhardt gesprochen. Vielen Dank, Herr Erhardt.
Bitte sehr.